ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Marco Seifert.
Guten Morgen zur letzten Ausgabe unseres Radio 1 Morgen Podcasts für diese Woche. Der Streit über den Krieg im Nahen Osten hat auch längst unsere Schulen erreicht. Die Emotionen kochen hoch. Unsere Reporterin Veronika Rosser war bei einer Diskussionsrunde an einer Berliner Schule dabei. Heute vor 2 Jahren wurde Olaf Scholz Bundeskanzler. Im Freitagskommentar fragen Tom Böttcher und ich Spiegelautor Markus Feldenkirchen, wie gut wir mit diesem Bundeskanzler für die kommenden 2 Jahre aufgestellt sind. Los geht es aber mit einem Blick auf den SPD-Bundesparteitag und die zerstrittene Koalition mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Es ist heute genau 2 Jahre her. Am 8. Dezember 2021 wurde Olaf Scholz Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Zuvor hatte seine SPD bei der Bundestagswahl 25,7% der Stimmen geholt. Angesichts von heutigen Umfragewerten zwischen 15% und 17% ein Traumergebnis für die Sozialdemokraten. Als die Ampelkoalition vor 2 Jahren stand, zog Scholz einen gewagten Vergleich.
Die erste Verkehrsampel ist im Jahre 1924 in Berlin errichtet worden. Damals zunächst noch eine ungewöhnliche Technik. Kann das funktionieren?
Eher nein, könnte man angesichts von ständig streitenden Koalitionspartnern sagen. Und spätestens seit dem durch ein Verfassungsgerichtsurteil verursachten Milliardenloch im Bundeshaushalt ist die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung in Frage gestellt. Und in dieser Krisensituation trifft sich die SPD ab heute zum Bundesparteitag im City Cube am Messedamm in Berlin.
Mit dabei auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Guten Morgen, Herr Kühnert.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Haushalt 2024 wird erst 2024 beschlossen. Das wurde gestern in der SPD-Fraktion verkündet. Das bedeutet, dass vieles stagniert, bestimmte Fördertöpfe sind gesperrt. Wie sehr schadet das Deutschland und seiner Bevölkerung?
Das ist zumindest ein Zustand, der nicht allzu lang anhalten sollte. Die Welt geht davon nicht unter. Wir sind auch nicht in den USA mit einem Shutdown, wo keine Gehälter mehr gezahlt werden oder so. Aber man muss das jetzt auch nicht mehr glorifizieren, als es richtig ist. Wir sollten trotzdem in diesem Jahr zumindest die politische Einigung in der Ampel noch hinkriegen, damit wir dann Anfang 2024 in einem ganz zügigen Verfahren durch den Deutschen Bundestag mit dem Haushalt auch durchkommen.
Obwohl wir von unserer Seite alles dafür getan haben, könne der Haushalt nicht mehr rechtzeitig beschlossen werden. Das hat die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion Katja Mast in einer SMS verkündet. Wer hat es denn diesmal verbockt?
Es gibt einfach noch keine Einigung. Darüber kann man natürlich entzürnt sein und sich ärgern. Ich ärgere mich auch darüber. Aber das ist manchmal der Wesenskern einer Koalition mit 3 Partnern, die durchaus sehr lange Wege zu überwinden hat, um zueinander zu kommen. Und man muss die Situation ja einfach nochmal beschreiben. Wir haben wenige Wochen vor dem Jahresende einen bereits fertig ausgehandelten Haushalt gesprengt gekriegt. Ja, Karlsruhe hat durch sein Urteil uns ein Loch in einer hohen zweistelligen Milliardenzahl in den Haushalt reingeschnitten. Und es wird keine Regierung dieser Welt geben, die sich dann mal eben 2 lange Nachmittage zusammensetzt und sagt, jetzt haben wir das alles aufgelöst, sondern das ist eine riesige Operation am offenen Herzen. Und die dauert weiter noch an.
Wenn dann 17 Milliarden Euro eingespart werden müssen, muss ja jeder auf etwas verzichten. Zu welchen sozialen Einschnitten ist denn die SPD bereit?
Ja, diese Diskussion läuft ja jetzt schon seit Wochen und das wird immer als ein Naturgesetz dargestellt. Jetzt muss halt jeder was abgeben. Karlsruhe hat überhaupt nicht politisch geurteilt. Karlsruhe hat nicht gesagt, der Sozialstaat sei zu fett oder die Regierung müsse ihre Ausgaben runterbringen, sondern Karlsruhe hat einfach gesagt, eine bestimmte Art mit Sondervermögen umzugehen, die geht nicht mehr. Und deswegen geht die Diskussion ja jetzt eben nicht nur darum, wo kann was gespart werden, bestimmt kann auch was gespart werden, sondern auch darum, wo können andere Finanzierungsquellen liegen. Immer wieder wird dabei über die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse auch für das kommende Haushaltsjahr gesprochen. Und das finden wir richtig in der SPD, das weiter zu nutzen. Denn ganz offensichtlich gibt es weiterhin eine Krisenlage. Und die Ausgaben, die wir uns vorgenommen hatten, das Investieren in den Industriestandort in Deutschland und gute Jobs, in den klimagerechten Wandel von Gebäudeinfrastruktur, in Schienen und so weiter, das ist ja nicht irgendein Spaß vom SPD-Parteitag gewesen, sondern das sind ja einfach objektive Notwendigkeiten, damit Deutschland konkurrenzfähig und auf der Höhe bleibt.
Ich kann verstehen, dass Sie die Schuldenbremse fürs kommende Jahr auch nochmal aussetzen wollen. Das wird aber mit der FDP nicht gehen. Also nochmal die Frage, zu welchen sozialen Einschnitten ist denn die SPD bereit?
Ob das gehen wird, das werden die Verhandlungen am Ende zeigen. Aber ich habe ja schon gesagt, auch wir reden natürlich auch über Einsparungen, nur nicht in der Größenordnung von 30 Milliarden, wie das ja notwendig wäre. Wir können uns zum Beispiel gut vorstellen, dass für besonders einkommensstarke Haushalte, die sogar reichen Steuer zahlen, staatliche Förderprogramme, sei es für Wärmepumpen, für Dachausbesserung oder Ähnliches, sicherlich künftig nicht mehr nötig sind. Wir haben auch Vorschläge, wo man Steuerrabatte und Vergünstigungen weglassen kann, dass man in Deutschland Immobilienvermögen weiterverkaufen und auf die Gewinne nicht mal Steuern bezahlen muss nach 10 Jahren, ist eine Absurdität. Die könnte man bei der Gelegenheit mal tilgen. Das wären erhebliche Mehreinnahmen für den Staatshaushalt. Also über all sowas kann man sprechen. Es werden aber keine 30 Milliarden dabei zusammenkommen, das sind wir ziemlich klar.
Kurz zum Abschluss müssen wir an diesem Jahrestag von Olaf Scholz, 2 Jahre ist er im Amt, noch kurz fragen, was muss er denn besser machen in den nächsten 2 Jahren?
Nein, wir haben keine Präsidialdemokratie. Er alleine wird es nicht besser machen können, sondern es geht um Einigung in der Regierung. Und unpopuläre Meinung an dieser Stelle, aber ich will das schon mal sagen, Olaf Scholz versucht nach Kräften und wirklich mit enormem Einsatz diese Regierung zusammenzuhalten und immer wieder zu Kompromissen zu führen. Bertelsmann Stiftung hat vor wenigen Monaten eine Studie rausgebracht und gesagt, nach 2 Jahren hat die Regierung mehr als die Hälfte ihrer Vorhaben schon erledigt oder angepackt. Das ist eine gute Bilanz, aber die wird eben überlagert durch die Krisen in der Welt und ja, manchmal auch dadurch, wie sich der ein oder andere in der Koalition verhält. Darauf versuchen wir einzuwirken, aber abschließenden Einfluss haben wir nur auf den SPD-Teil der Regierung.
Heute vor 2 Jahren ist Olaf Scholz Bundeskanzler geworden und heute beginnt der SPD-Bundesparteitag in Berlin. Beides wohl derzeit kein Grund zum Feiern. Wir haben mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert gesprochen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Freitag, der 8. Dezember 2023. Wenn Sie die nun folgende Musik hören und an einen US-Film aus den 80ern denken, welche Schauspielerin haben Sie dann vor Augen? Tja, hinter der Jalousie strippte im Film 9,5 Wochen zu dieser Musik die Schauspielerin Kim Basinger. Später bekam sie für ihre Nebenrolle im Film L.A. Confidential einen Oscar. Heute wird Kim Basinger 70 Jahre alt. Vor der Kamera hat sie sich schon länger nicht mehr blicken lassen. Auch Auftritte auf dem roten Teppich oder Interviews meidet sie. Seit einigen Jahren widmet sich Kim Basinger vorrangig dem Tierschutz.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Am erneuten Warnstreik bei der Bahn, der noch bis heute Abend andauert, wieder durchkreuzt ein Arbeitskampf Reisepläne. Für viele heißt es erneut zu improvisieren. Der Streik soll heute um 22 Uhr enden. Einschränkungen werden aber auch danach noch erwartet. Während des Ausstands gilt ein Notfahrplan mit stark reduziertem Angebot. Die Deutsche Bahn will 20% des Fernverkehrs aufrechterhalten. Nach diesem Warnstreik will die Gewerkschaft der Lokführer bis zum 7. Januar nicht mehr streiken.
Sportlich.
Der Deutsche Fußballbund wird heute beim Weltverband in Zürich offiziell seine Bewerbung für die Austragung der Fußball-WM der Frauen im Jahr 2027 abgeben. Deutschland bewirbt sich mit den Städten Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf und Köln gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien für das WM-Turnier. Der DFB setzt dabei vor allem auf finanzielle Anreize. Die große Hoffnung sei es, dass man wirtschaftlich viel garantieren könne. Wir werden der FIFA zu verstehen geben, so der DFB, dass die WM in unseren Ländern monetär ein Erfolg wird. Die Entscheidung über die Vergabe soll im Mai kommenden Jahres fallen.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
In Berlin findet von heute bis Sonntag ein SPD-Parteitag statt. Etwa 600 Delegierte werden erwartet. Die Jusos wollen dort nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts die Abschaffung der Schuldenbremse als neue Parteilinie durchsetzen. Eine von der Parteiführung angestrebte Reform reiche nicht aus. Andere Industrieländer würden vormachen, wie es ohne Schuldenbremse besser gehe. Der neue Chef der SPD-Jugendorganisation, Philipp Türmer, warnte zudem, die Sozialdemokraten dürften sich, Zitat, nicht von der FDP in Geiselhaft nehmen lassen. Zitat Ende. FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte zuvor seine Forderungen nach einem strikten Sparkurs bekräftigt.
Und auf keinen Fall vergessen.
Ist eine Musiklegende, Jim Morrison, Sänger und Songpoet der Band The Doors, der heute 80 Jahre alt geworden wäre. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man. Sein früher Tod im Jahr 1971 trug erheblich zur Legendenbildung um seine Person bei. Ich zitiere mal Wikipedia. Jim Morrison gilt als Rockmusiker, der die Fantasien, Visionen, Ängste und die Selbstdestruktivität der Generation der späten 1960er Jahre artikulierte und exemplarisch auslebte.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Hören Sie Radio 1 auch digital. Mit dem Radiostandard von heute. DAB Plus. Mehr Radio.
Zum Feiern ist ihm sicher nicht zumute, dem Mann, der genau heute vor 2 Jahren Bundeskanzler geworden ist. Die Umfragewerte seiner SPD haben sich gegenüber der Bundestagswahl fast halbiert und auch für ihn persönlich sieht's nicht gut aus. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend sagen nur noch 27%, dass Olaf Scholz dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen ist. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wollte heute Morgen hier bei uns auf Radio 1 nicht in den Chor der Scholz-Kritiker einstimmen.
Olaf Scholz versucht nach Kräften und wirklich mit enormem Einsatz diese Regierung zusammenzuhalten und immer wieder zu Kompromissen zu führen.
Noch eine Zahl aus dem Deutschland-Trend. Nur 12% der Deutschen meinen, dass Olaf Scholz überzeugend kommuniziert.
Eins ist klar. Der Freitagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
Er ist politischer Autor beim Spiegel. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wie gut sind wir mit diesem Kanzler für die kommenden 2 Jahre aufgestellt?
Na, also hervorragend. Ihr habt doch selbst Kevin Kühnert gehört. Also besser geht's gar nicht. Ich meine, es gibt so eine Konstante bei Olaf Scholz, auf die es nun wirklich absolut Verlass. Wann immer es eine öffentliche Erwartungshaltung an ihn gibt, tut er alles Menschenmögliche, um diese zu unterlaufen. Wird zum Beispiel in den Zeitungen geschrieben und gefordert, Olaf Scholz müsse ganz dringend so eine große Rede halten, über die Haushaltskrise zum Beispiel, müsse erklären, vermitteln, werben, dann ist zumindest eines ganz gewiss, genau das wird er nicht tun. Jedes Stöckchen, das man ihm hinhält, tritt er mit Doppelwumms quasi ins Nirvana. Mit diesem Charakterzug ist viel gesagt über den Menschen Olaf Scholz. Er beschreibt aber auch die Probleme des Bundeskanzlers Olaf Scholz, denn überbordendes Selbstbewusstsein und Sturheit sind keine ganz falschen Eigenschaften für einen Bundeskanzler, der vor gewaltigen Problemen und multiplen Krisen steht und der eine höchst prekäre und noch nie erprobte Koalition, nämlich die Ampel, zusammenhalten muss. Für einen solchen Kanzler sind die beschriebenen Eigenschaften doch eher hinderlich. Denn Kommunikation, die Bereitschaft, sich zu stellen, zu erklären, zu werben, zu vermitteln, sind für diese Position in dieser Situation unerlässlich. Übrigens auch die Bereitschaft, sich zu erklären und, wenn es angebracht ist, sich auch zu entschuldigen. Etwa dafür, dass man mit der Umwidmung der eigentlich als Corona-Hilfen gedachten Milliarden für den Klimaschutz einen nicht verfassungskonformen Trick angewandt hat und sich damit nicht nur an einer sauberen Buchführung, sondern auch am Klimaschutz versündigt hat, für den die Milliarden aktuell fehlen. Aber nichts davon hörte man jüngst bei Olaf Scholz' sogenannter Regierungserklärung im Deutschen Bundestag. Kein wegweisendes Signal an eine latent verunsicherte Bevölkerung. Das Wort Führung erhält bei Olaf Scholz eine ganz neue Bedeutung. Es scheint, als verweigere er sie nicht nur gegenüber der Bevölkerung, sondern auch innerhalb seiner Regierung. Sagen wir es so, diese Koalition zusammenzuhalten, gerade unter Zeiten extremer finanzieller Zwänge, ist höchst komplex, denn die irgendwie erträgsten Milliarden des Klimatransformationsfonds waren der Kitt, der diese ungleichen Partner überhaupt zusammenbrachte und eine Zeit lang notdürftig zusammenhielt. Zwischen den gesellschaftlichen Vorstellungen der FDP und der Grünen, da klafft nach wie vor ja eine ganze Welt. Da vermochte auch das allerschönste Selfie nichts dran zu ändern. Solch antagonistische Kräfte zusammenzuhalten, ist keine Frage sehr, sehr schwer. Es bräuchte dafür allerhöchste Regierungskunst, maximales Geschick, Gespür, Einfühlungs- und Vermittlungsvermögen. Leider sind all diese Eigenschaften, mit denen Olaf Scholz allem Anschein nach nicht allzu sehr gesegnet ist. Und das wirft dann doch die Frage auf, ob dieser Mann der richtige Kanzler für die richtige Koalition zur richtigen Zeit ist. Oder er überrascht uns bald mal alle und tut doch das, was zu Recht von ihm erwartet wird.
Der Freitagskommentar mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Vielen Dank.
Gern.
Zwei Monate sind vergangen seit dem Angriff der Hamas auf Israel. Am 7. Oktober ermordeten Terroristen der Hamas hunderte Israelis und verschleppten über 200 Geiseln in den Gazastreifen. Das israelische Militär reagierte mit einer Gegenoffensive. Viele Menschen kamen ums Leben. Die Auswirkungen des Kriegs spüren wir auch hier in Deutschland. Antisemitische Angriffe nehmen zu. Muslimische Menschen werden angefeindet. Die Deutsch-Palästinenserin Juana Hassoun und der Deutsch-Israeli Shai Hoffmann sind schon lange in der politischen Bildung aktiv und sind überzeugt, wir müssen über den Konflikt reden, als Israeli, als Palästinenserin, und zwar in den Schulen mit Schülerinnen und Schülern. Deswegen bieten sie einen sogenannten Trialog an.
Unsere Reporterin Veronika Rossa war bei einem solchen Treffen dabei. Guten Morgen, Veronika.
Guten Morgen, Tom und Marco.
Morgen.
Veronika, an welcher Schule warst du?
Ich war bei einem Trialog an der Sophie-Scholl-Schule in Berlin-Schöneberg dabei. An der Schule in Schöneberg haben jetzt nicht so viele Kinder direkte Verwandte oder Familienangehörige in der Region wie vielleicht an anderen Schulen. Und dadurch ist der Konflikt bei manchen wohl weniger präsent. Trotzdem gibt es natürlich Schülerinnen und Schüler, die sich mit einer Seite des Konflikts solidarisieren. Mir wurde berichtet, dass eine Schülerin zum Beispiel ein Palästinensertuch getragen hat, was an der Schule wohl verboten wurde. Und eine Lehrerin hat mir erzählt, dass sie aus Sorge vor Anfeindungen und auf Rat der Eltern ihre jüdische Identität verbirgt. Eine Geschichtslehrerin hat mir außerdem geschildert, dass es auch in den Klassen schon zu Konflikten kam.
Es sind einfach grundgute Kinder mit gut ähnlichen Werten und trotzdem kommt da Diskrepanz, weil beide sich quasi einer Partei zugehörig fühlen, sich selber angegriffen fühlen und da wenig Verständnis dann entsteht und viel letztlich dann auch Diskriminierung untereinander passiert.
Ja, das Kollegium war deswegen sehr froh über das Gesprächsangebot von Joanna Hassoun und Shai Hoffmann. Um den Konflikt im Schulalltag zu besprechen, fehlt laut den Lehrkräften oft der Raum. Die Lehrpläne haben nur einen begrenzten Spielraum und über Personalmangel an Berliner Schulen brauchen wir ja gar nicht zu reden. Deswegen sind sie für die externen Angebote sehr dankbar.
Und wie läuft dann ein solcher Trialog ab?
Also es war eine freiwillige Veranstaltung am Montagvormittag. In der Aula war schon ein großer Stuhlkreis aufgestellt und ungefähr 60 Schülerinnen und Schüler aus dem 10. bis 12. Jahrgang haben freiwillig am Trialog teilgenommen. LehrerInnen waren auch dabei und alle saßen also in einem großen Kreis. Und Joanna und Shai haben sich erstmal vorgestellt. Joanna ist in einem Flüchtlingslager im Libanon geboren, Shai in Israel. Beide leben schon lange in Deutschland. Nach dem 7. Oktober haben sie entschieden, wir müssen etwas tun und miteinander sprechen. Und sie haben allen Teilnehmenden versichert, dass der Trialog ein sicherer Raum für sie ist, in dem sie vor allem über Emotionen sprechen wollen, die bei diesem Thema aufkommen. Deswegen habe ich vom Trialog selbst auch keine Aufnahmen gemacht.
Ich kann mir ja vorstellen, dass es ganz schön schwierig ist, sich emotional zu öffnen, wenn da 60 Mitschülerinnen und Mitschüler sitzen. Hat das denn funktioniert? Wie kam das bei den Jugendlichen an?
Also Joanna und Shai haben den Schülerinnen und Schülern ganz offene Fragen gestellt und auch Denkanstöße gegeben. Sie haben danach gefragt, was sie fühlen, wenn sie die Worte Israel und Palästina hören, haben nach den Gefühlen gefragt, die sie am 7. Oktober hatten und Zettel mit Begriffen an den Boden gelegt, die diese Emotion beschreiben können. Wörter wie wütend, verwirrt, geschockt, aber auch hoffnungsvoll und erfreut. Und die Jugendlichen sollten sich dann einen Begriff aussuchen und erklären, warum sie sich so gefühlt haben. Diejenigen, die Familie in Israel oder palästinensische Verwandte hatten, kamen dabei zuerst zu Wort. Und alle Perspektiven waren willkommen. Oskar aus einer 12. Klasse, den ich nach dem Trialog nochmal getroffen habe, fand das sehr gut.
Ich fand es sehr wertvoll, dass jeder seine Perspektive erläutern durfte. Und ich fand es auch gut, dass es einen Diskurs darüber gibt an unserer Schule, weil ich sonst das Gefühl habe, dass dieses Thema häufig etwas unter den Tisch gekarrt wird und nicht jeder dazu sagen kann, was er möchte. Oder auch nicht jeder sich traut zu sagen, was er möchte. Von daher, ich habe es eigentlich sehr positiv wahrgenommen. Es hätte vielleicht ein bisschen mehr geschichtliche Erläuterung geben können.
Ja, über den historischen Hintergrund hätten auch die beiden Schüler Frederik und Jeremy gerne vorab mehr gesprochen.
Ich finde so, bevor man dieses Workshop gemacht hätte, hätte man noch eins machen können, wo man sich informiert hätte so davor, damit man so reingeht, so vorbereitet. Ja, und dann wäre es auch noch besser gewesen.
Man merkt schon, dass im Unterricht dazu nicht so viel gemacht worden ist, sondern halt man sich und die Schüler vor allem sich eher die Informationen aus Instagram-Posts und öffentlich zugänglichen Medien rausgenommen haben.
Ja, insgesamt kam der Trialog meiner Einschätzung nach sehr gut an. Alle fanden es gut, dass es mal einen Raum für das Thema gibt. Gleichzeitig fehlt es aber wohl bei vielen auch an Wissen. Das Angebot ist aber ein guter Anfang und die Lehrkräfte sind für die Unterstützung auf jeden Fall sehr dankbar.
Der Deutsch-Israeli Shai Hoffmann und die Deutsch-Palästinenserin Joanna Hassoun gehen an Schulen, um über Israel und Palästina zu sprechen. Beim Israel-Palästina-Trialog geht es vor allem um Emotionen und das Miteinanderreden. Unsere Reporterin Veronika Rossa hat einen der Trialoge begleitet.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Kim Basinger, Schauspielerin. Die Wahrheit braucht immer ein bisschen länger, um über die Ziellinie zu kommen.
Ende der Denkpause.
Das war's mit Wach und Wichtig für diese Woche. Vielen Dank, dass Sie uns durch diese Woche begleitet haben. Haben Sie trotz des heutigen Bahnstreiks ein schönes Wochenende.
Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.